Guten Morgen, liebe Geschwister. Als ich heute Morgen hier reinkam, das war schon ein großes Hallo. Lauter gut gemeinte, gut gelaunte Menschen. Man merkt, die Ferien neigen sich ganz langsam dem Ende zu. Viele sind gut erholt. Die meisten sind von der Flutkatastrophe nicht getroffen worden. Was mich betrifft, meine derzeitige Stadt Hilden, die ist schon ziemlich getroffen worden. Was meine Familie angeht, da ist ein bisschen Wasser in den Keller gelaufen, nur eine Pütze. Ja, die Teppichböden haben wir weggeschmissen, sonst war aber nichts. So, die Stadt selber, das ist eine Tiefgarage vollgelaufen und die Stadt insgesamt verschlammt. Man kann sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Ich glaube, das ist hier auch der Fall. Ja, was die gute Laune angeht, da muss ich sagen, es ist immer wieder schön, hier hinzukommen. Ja, und gerade im Moment macht sich so ein familiäres Gefühl breit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Geschwister, wann ist jemand ein Christ? Was willst du antworten, wenn dich einer fragt, was macht dich als Christ aus? Was ist eigentlich ein freikirchlicher Christ? Bei den möglichen Antworten, da würde man sicher sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich bin erlöst, Gott liebt alle Menschen, wir sind Kinder Gottes. Vielleicht würden wir über die Taufe sprechen, durch die wir dann offiziell zu Kindern Gottes werden. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Durch Taufe ist geradezu die Adoption. Gott verspricht uns, wie ein Vater und eine Mutter zu begleiten. Er macht uns zu Erben des Reiches Gottes. Naja, und als Brüdergemeindler würden wir vielleicht sagen, die Mahlfeier, das macht uns aus als Christen. Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Und das Prinzip des Priestertums aller Gläubigen. Luther sagte einst, denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solches Amt auszuüben. Jeder Christ hat einen Vertrag mit Jesus, also einen Bund. Jeder Christenmensch steht freilich ganz allein vor Gott. Unser Bund wird besiegelt durch Taufe. Bundeszeichen ist das Abendmahl. Priester und Priesterinnen sind wir, Gottes heiliges Volk. Priester ist niemand für sich alleine, sondern das Priesteramt ist immer ein Amt für alle, für andere. Es ist ein Mittleramt. Wir sind also in dem Sinne Priester und Priesterinnen, als wir Gottes Licht und Liebe in die Welt weitergeben, jeder von uns mit seinen persönlichen Talenten. Das alles gehört zu unserem Selbstverständnis. Heute ist der 10. Sonntag nach Trinitatis. Das ist der Israelsonntag. Und zwar schon ganz schön lange. Jetzt haben wir heute am Israelsonntag einen biblischen Abschnitt als Predigttext, der ganz weit in die Geschichte zurückgeht. Er ist grundlegend für das Volk Israel. Ich lese den Perikopentext 2. Mose 19, 1-6. Wir brauchen den hier vorne gar nicht, der ist nämlich so bekannt. Das ist nochmal 2. Mose 19, 1-6, Israel am Sinai, Vorbereitung zum Bundesschluss. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ja, liebe Geschwister, diesen Text, den kennen wir alle. Der ist allerdings eigentlich kein christlicher Text, nicht für uns als Christen, sondern dieser Text ist für Israel und er ist ganz wichtig für das Selbstverständnis Israels bis auf den heutigen Tag. Gott schließt mit dem Volk Israel einen Bund, den alten Bund. Das ist ein Vertrag. Der Begriff Bund gibt hier den hebräischen Schlüsselbegriff Berit wieder. Und er hat die Bedeutung eines feierlichen Bündnisses, eines Vertrages oder eines Eides. Bei dem Bund, den wir hier im Predigtext vor uns haben, steht als Partner auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite ein ganzes Volk. Kennzeichnend für die Bundesschlüsse mit Gott ist, dass sie zwischen ungleichen Partnern geschlossen werden und dementsprechend wird der Bund durch Gott eingesetzt, gegeben, aufgestellt, manchmal sogar befohlen oder gewährt oder angeboten. Trotzdem enthält er eine Verpflichtung auf der Seite des Volkes und auch eine Verpflichtung auf der Seite Gottes. Und aus diesem Grunde darf man einen Bund genauso wie einen Vertrag auch nicht brechen. Ja, Verträge muss man einhalten. Es handelt sich bei dem Bund am Sinai von Gott mit der versammelten Nation Israel um einen Bund mit einem ganzen Volk, also um eine Gemeinschaftsoffenbarung. Dieser Bund wird vom Volk Israel immer wieder gebrochen. Das kennen wir aus der biblischen Geschichte. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Der neue Bund im Christentum wird in der Taufe zwischen Gott und einer Einzelperson geschlossen. Aber auch dieser Bund wird vom einzelnen Christenmenschen immer wieder verraten. Verrat an Christus. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Israel, das jüdische Volk, ist in unserem Text von Gott erwählt, zu Gottes Familie gemacht, zu einem heiligen Volk von Priestern. Berufen zu Gottes Familie, ähnlich wie wir, nicht etwa weil Israel größer, besser, religiöser oder motivierter wäre als andere Völker, sondern weil Gott sie in seiner Liebe aussondert, Priester und Priesterinnen zu sein, ein Licht Gottes für die Welt. Und der heutige 10. Sonntag nach Trinitatis wird im liturgischen Kalender als Israel-Sonntag geführt und dieses Datum ist extra so gewählt, dass der Termin ganz nah an den jüdischen Fasten- und Trauertag kommt, der an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem erinnert. Das ist also dann ganz nah dran. Deswegen hat man diesen Termin so gewählt. Ich habe auch hier schon relativ häufig darüber gepredigt. Die Babylonier zerstörten den Tempel 586 vor Christus und die Römer dann wieder im Jahre 70. Und nach jüdischer Überlieferung haben beide Zerstörungen am selben Tag stattgefunden, nämlich am 9. Tag im Monat Av, also im August. Und dieser Tag heute, der gilt für Israelis als besonders verhängnisvoll. Unser christlicher liturgischer Termin des Israelsonntages ist bereits Jahrhunderte alt, allerdings haben sich die Schwerpunkte im Lauf der Zeit immer wieder mal geändert. Zur Zeit der Reformation hat man diesen Sonntag mit dem Unterton des Triumphes begangen. Dazu freilich auch mit einer Mahnung. Ja, wenn Gott schon sein eigenes Volk so bestraft hat, wie können andere spätere Völker dann erwarten, dass es ihnen besser ergeht? Vor diesem Hintergrund auch die Aufforderung zur Buße. Aber im Vordergrund stand in dieser Zeit die Überzeugung, die Zerstörung des Tempels und die Zerstreuung des Volkes Israel in alle Welt sind ein sichtbares Zeichen für das Ende des alten Bundes, eine Strafe für die Ablehnung Jesu Christi, Gottes höchsteigenes Urteil über sein abtrünniges Volk. So glaubten die Christen in der Reformationszeit. Viele unserer mittelalterlichen Kirchen haben bis heute ganz oft das Zeichen des Triumphes, es ist nämlich die Judensau. Das ist ein steinernes Bildnis. An sehr, sehr vielen mittelalterlichen Kirchen findet man es. Es ist auch bei uns immer wieder durch die Presse gegangen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Judensau in Wittenberg. Aber auch der Kölner Dom hat im Chorgestühl eine solche Judensau, ein Zeichen der christlichen Überheblichkeit. Und das ist natürlich völlig klar, Antisemitismus, ja, Christen haben geglaubt, etwas Besseres zu sein, und auch Luther war Antisemit. Auch der religiöse Antisemitismus ist leidvoll und tödlich. Nach der Aufklärung hat sich das etwas gewandelt, ja, also jetzt seit nunmehr 300 Jahren da. Der 10. Sonntag nach Trinitatis wurde dann erklärt zum Sonntag der Judenmission. Ja, den Juden den Messias nahezubringen, das war wichtig vor 200 und 300 Jahren. Und in dieser Zeit lassen sich dann auch viele Juden taufen. Jude Heinrich Heine beispielsweise hat sich taufen lassen. Er hat das als das Entrée-Billet zur europäischen Kultur gesehen. Der Zweite Weltkrieg und die Judenverfolgung riss einen Graben durch die Christenheit. Da gab es auf der einen Seite die bekennende Kirche, für die Juden und Christen gemeinsam zur Familie Gottes gehörten. Und auf der anderen Seite gab es die nationalsozialistischen deutschen Christen, die Juden aus der Familie Gottes ausmerzen wollten. Das haben auch Baptisten und Brüder vielfach so gesehen. Unter anderem beriefen sie sich dabei auf die Schriften von Luther. In seinen späteren Jahren war Luther nämlich sehr enttäuscht. Und weil er keinen Missionserfolg bei ihnen hatte, hat er ziemlich viele antisemitische Aussagen gemacht. Und im Jahr 1543, also 3 Jahre vor seinem Tod, hat er die evangelischen Fürsten aufgefordert, alle Juden zu versklaven und zu vertreiben. Dabei hatte er es 20 Jahre zuvor noch besser gewusst, da hat er nämlich eine Schrift verfasst, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und damit ist Luther der erste christliche Theologe, der eine gewaltfreie Judenmission verlangt und ebenso eine gesellschaftliche Integration der Juden. Er hatte es also mal besser gewusst. Das war für den gesamtmittelalterlichen Antisemitismus etwas Neues. Wurden doch damals diese Denkmuster transportiert, wie Gott straft die Juden wegen ihres Gottesmordes, die Kreuzigung des Herrn Jesus, das sind die Juden schuld, und zur Strafe haben sie also fortwährenden Tempelverlust, Zerstreuung und Verfolgung zu gewahren. Und deshalb wurden also im Mittelalter und auch darüber hinaus Juden immer wieder massakriert, aus den deutschen Städten vertrieben, für Pestepidemien verantwortlich gemacht und vieles mehr. Und wenn sie in den Städten leben durften, dann meist in Ghettos mit einer besonderen Judentracht. Als Kind seiner Zeit war Luther von diesem Denken geprägt und untermauerte es durch seine Bibelexegese, was dem Verhältnis von Juden und Christen nicht gut getan hat. Der religiöse Antisemitismus, so nennt man das, ist schlimm. Doch mit dem rassischen Antisemitismus der Nazis kommt es noch schlimmer. Mein Großvater, ein gutmütiger Typ, aber er war einfach nicht davon abzubringen. Ja, immer wenn es um Juden ging, dann machte er so: Juden haben Hakennasen und einen watschelnden Gang. Sie sind schwarzhaarig, haben braune Augen und sie springen einen an, wenn man nicht aufpasst. Ja, in solcher Schmarren, gelernt ist gelernt, das wurde tatsächlich geglaubt. Und das ist noch nicht mal lange her. Das Schlimme ist, ich begegne heute noch Menschen, die das glauben, Juden ziehen das Geld an, Juden haben schwarze Haare, braune Haut und sind hinterhältig und gemein. So, diese schwachsinnigen, vulgär-darwinistischen Ideen, dieser Rassismus ist von den Nazis und hat unser Land und das Judentum in eine Katastrophe geführt. Nach dem Holocaust, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, hat sich der Charakter des Israel-Sonntags, den wir heute begehen, wieder verschoben. Über das Verhältnis von Juden und Christen wird heute aus der Perspektive der gemeinsamen Zugehörigkeit zur Familie Gottes nachgedacht. Deswegen auch dieser Einstieg, ja, Christen ja als Aufgenommene in Gottes Familie. Juden sind aufgenommen in Gottes Familie und zwar bevor die Christen das Heil bekommen haben. So, und darüber rede ich jetzt gerade hier. Die Überzeugung, dass der Bund Gottes mit Israel ungekündigt besteht. Diese Erkenntnis hat sich nicht leicht durchgesetzt, ist aber inzwischen in vielen Kirchen in offiziellen Dokumenten festgestellt. Und das können wir als theologisch gesichert annehmen. Der Bund Gottes mit Israel besteht fort. Dabei muss gesagt werden, das politische Alltagsgeschäft macht es vielen Menschen schwer, das Bekenntnis von Israels Erwählung durch Gott aufrechtzuerhalten. Als Israel 1948 nach langer Zeit im verheißenen Land einen eigenen Staat bekam, haben viele Christen geglaubt, das ist der Beweis für die Treue Gottes und den immer noch vorhandenen Bund. Die Spannung, die jetzt entstanden ist, besteht in der Wahrnehmung der Realität. Dieser Staat Israel ist ein Staat, der sein Land mit viel Blutvergießen erkämpft hat. Sein Verhältnis gegenüber der ansässigen Bevölkerung, der Palästinenser, ist mehr als schwierig. Demgegenüber muss gesagt werden, die Entstehung und die Existenz des Staates Israel lassen sich mit Gottes Bündnistreue sehr wohl in Beziehung setzen, aber das heißt ja nicht, dass Gott alles gutheißt, was dieser Staat tut. Die Politik der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Israel heute ist nicht immer geradlinig. Einerseits erklärt sie die Freundschaft zu Israel zur Staatsräson, andererseits unternimmt sie wenig bis gar nichts hinsichtlich des sich wieder ausbreitenden Antisemitismus in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Auf religiös-kulturellem Gebiet gibt es demgegenüber ganz viele positive Aspekte hervorzuheben. In diesem Jahr, zum ersten Mal, zeichnet die UNESCO jüdisches Kulturgut in Deutschland als Welterbe aus. Die begehrte Auszeichnung geht an die Städte Mainz, Worms und Speyer, die sogenannten Schummstädte. Dieses Jahr ist das der Fall. Da wird die UNESCO diese Auszeichnung an die jüdischen Kulturstätten in Deutschland verleihen. Denn Deutschland prägte hier die Entwicklung des Judentums. Deutschland bildet sogar die Wiege des europäischen Judentums. Im 12. Jahrhundert nämlich erlebte das jüdische Leben in Europa, in den rheinischen Städten, also hier bei uns, seine Blütezeit. Jerusalem am Rhein hat man die Städtegemeinschaft genannt. Mainz, Worms, Speyer, aber natürlich auch Köln. Dort lebten jüdische Gelehrte, die das jüdische Recht, jüdische Philosophie, religiöse Praxis und Tradition maßgeblich prägten. Ihre Schriften und Erlasse sind bis heute gültig und werden noch heute von den Rabbinern weltweit studiert. Das aschkenasische Judentum, das ist deutscher Ritus, der überall auf der Welt praktiziert wird. Er findet seinen Ursprung im Rheinland. Die mittelalterliche rabbinische Literatur nutzt die Bezeichnung Aschkenas für Deutschland. Die Aschkenasi in Israel sind also wörtlich übersetzt die Deutschen. In diesem Jahr 2021 werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zelebriert. Hierbei wird Bezug genommen auf das Kölner Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahre 321, das Juden ermöglichte, in Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung berufen zu werden. Judenemanzipation, schon zu diesem frühen Zeitpunkt. In diesem Jahr wird an die Verwurzelung jüdischen Lebens auf deutschem Boden erinnert. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist lebendig, selbstbewusst und traditionsbewusst, trotz der durchlebten Katastrophe. Die Öffentlichkeit hatte bis zu diesem Jahr die Bedeutung der rheinischen Städte für das Judentum vergessen, doch jetzt wurde sie vom Welterbekomitee der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Speyer, Worms, Köln, da ist die jüdische Geschichte sinnfällig. Die jüdischen Zentren des Rheinlandes überdauerten die Kreuzzüge, unzählige Vertreibungen und das größte Menschheitsverbrechen der modernen Geschichte, den Holocaust. Sie sind reales Relikt und gleichzeitig ein Werkzeug, das die Verwurzelung jüdischen Lebens in Deutschland sichtbar macht. Dieses neue Weltkulturerbe zeigt, Deutschland prägte das Judentum und Juden prägten Deutschland. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland und Deutschland zum Judentum. Ja, liebe Gemeinde, diese Gedanken sind nicht etwa von mir, ja, sondern die sind also vorgetragen worden, auch schon von den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und auch von den jüdischen Studenten, die in Deutschland sehr gerne studieren. Berlin ist für junge Israelis ja die Metropole überhaupt, da geht man gerne hin. Umso wichtiger ist es, dass wir antisemitischen Bestrebungen entgegenstehen. Die Geschichte der Beziehung zwischen Christentum und Judentum, die ist lang, aber sie ist auch schattig. Umso wichtiger ist es, am Israelsonntag das Verhältnis Christentum und Judentum in den Blick zu nehmen. Am Anfang meiner Predigt habe ich den Gedanken der göttlichen Familiengeschichte eingeführt. Judentum und Christentum als Schwesterreligionen. Juden und Christen als ältere und jüngere Mitglieder der Familie Gottes. Der Bund Gottes mit Israel aus dem heutigen Predigttext ist bis heute gültig. Dass wir als Christen einen neuen Bund haben, das darf nicht zur Überheblichkeit führen. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, nutzt Paulus in Römer 11, die Verse 17 und 18, da benutzt er das Bild vom Ölbaum. Ihr kennt den Text, ich lese den gerade. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich schließe mit zwei Aspekten. Juden und Christen, wir gehören zur Familie Gottes, nicht aufgrund von irgendwelchen Verdiensten, sondern weil Gott selber uns eingeladen hat und uns diese Möglichkeit geschenkt hat. Gottes Liebe und sein Sinn für Gemeinschaft haben zuerst den Juden und durch Jesus Christus, ebenfalls ein Jude, dann allen Menschen die Möglichkeit gegeben, zu Gott eine Beziehung zu haben. Neben unserer menschlichen Familie sind wir auch Teil der Familie Gottes. Und zu dieser Gabe gehört auch eine Aufgabe. Wir sind berufen, Priesterinnen und Priester zu sein. Wir sollen Mittler sein. Wir sollen der Welt von Gott erzählen, an ihn und seine Taten in unserem Leben erinnern, seine Gebote achten, durch unser Handeln für die anderen seine Liebe in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Für diesen Dienst möge Gott uns allen, den Juden und den Christen, seinen Segen geben. Amen.